Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Exkursion hier bei Starting Grid, ja dem eigentlich Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de, aber heute mal wieder mit ein bisschen was anderem. Ja, ihr habt euch das ja dann doch zu mehr gewünscht, als ich vorher dachte. Ja, ich bin Kevin Scheuren und nachdem wir jetzt auch mal so ein paar Sachen gemacht haben zu anderen Rennserien, kam der Wunsch auf, dann doch mal was zu den 24-Stunden-Rennen auch zu machen. Die beiden, die jetzt letzte Woche angestanden haben oder das angestanden hat und das, was an diesem Wochenende ansteht, die 24 Stunden von Le Mans sind Geschichte, aber wir blicken schon voraus auf die 24 Stunden am Nürburgring. Das mache ich nicht allein. Ich begrüße von unserem Motorsportpartner, dem Motorsport Network Germany, Heiko Stritzke. Hallo Heiko.
Ja, hallo Kevin, danke auf jeden Fall für die Einladung. Schön, dass wir den Bogen jetzt auch zu den 24-Stunden-Rennen schlagen. Ja und wir können uns auf jeden Fall auf schöne Action freuen am kommenden Wochenende. Das ist garantiert.
Das ist auf jeden Fall garantiert am Nürburgring. Gab es eigentlich so viel Action in Le Mans am letzten Wochenende?
Also ja, durchaus. Le Mans hat da schon jetzt, sagen wir mal, in den kleineren Klassen begeistert. Dass in der LMP1 Toyota das Rennen machen würde, das war eigentlich klar. Wir haben aber sehr schöne Rennen gesehen, zumindest mal bis zu einem bestimmten Punkt in der LMP2-Kategorie und auch in der GTE Pro. Also in zwei kleineren Kategorien. Die GTE Pro, die gilt ja in Le Mans eigentlich so als der heimliche Star. Leider Gottes haben dann diverse Safety-Car-Phasen das Ganze auseinandergerissen, weil in Le Mans ja drei Safety-Cars fahren, haben zwei Teams noch den einen Zug erwischt und alle anderen sind dann hinter einem anderen Safety Car gelandet, das dann eine Minute 15 hinter den anderen hergefahren ist und dadurch leider das Rennen auseinandergerissen wurde. Trotz allem hatten wir da schöne Szenen, auch zwischen den Toyotas zwischenzeitlich. Und unterm Strich muss man sagen, jetzt für die geringe Besetzung der LMP1 war das noch ein relativ gutes Rennen.
Ja, dieses Herzschmerzfinale, muss man ja fast sagen, für die Nummer 7 der Toyotas, diese beiden Reifenschäden innerhalb von zwei Runden, die am Ende dafür gesorgt haben, dass das wahrscheinlich gelangweilteste Toyota-Team aller Zeiten Le Mans gewonnen hat. Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima und eben Fernando Alonso. Also als die auf dem Podest standen, dachte ich so, ja, sie wollten eigentlich auch woanders sein und ja, die Enttäuschung beim Nummer 7er Auto war dann dementsprechend größer. Wie hast du dieses Herzschlagfinale zwischen diesen beiden Teams wahrgenommen?
Ja, das war natürlich mal wieder irgendwie dieses Toyota-Glück in Le Mans, wenn auch jetzt natürlich in der eingeschränkten Form, weil es keinen Gegner gab oder keinen echten Gegner, dass sie immer noch gewonnen haben. Aber das war einfach irgendwie ja, so typisch, was denen da immer wieder passiert. Man muss dazu sagen, es sind nicht zwei Reifenschäden gewesen, sondern es war faktisch nur einer. Mhm. Aber der Reifenluftdrucksensor, der diesen einen schleichenden Plattfuß gemeldet hat, hat den am falschen Reifen angegeben. Na. Und so hat Toyota den falschen Reifen gewechselt.
Ah, je.
Das ist eigentlich mal wieder eine sensationelle Geschichte eigentlich. Da muss man auf jeden Fall auch mal nochmal analysieren, wie konnte es dazu kommen, dass der Luftdrucksensor den falschen Reifen als platt meldet. Das ist eigentlich eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Da kann ja irgendwie nur was falsch verkabelt gewesen sein oder was auch immer. Ja, aber das ist natürlich eine sehr kuriose Geschichte gewesen. Natürlich hat es viele Zuschriften, Fans gegeben, die gesagt haben, die wollten ja nur, dass der Alonso wieder gewinnt. Da muss ich sagen, hätte man das wirklich gewollt, dann hätte man die Nummer 7 nicht erst zwei Minuten dort sich Luft verschaffen lassen dürfen. An sich wäre eigentlich mit einem Sieg der Nummer 7 alles perfekt für Toyota gewesen. Das andere Auto hätte gewonnen als im Vorjahr, Alonso wäre trotzdem mit großem Abstand Weltmeister geworden und es hätte einfach die Performance des Rennens reflektiert. Da waren eigentlich alle zufrieden mit dem Stand nach 23 Stunden. Man wollte es nur noch fertig fahren. Naja, aber Le Mans ist Le Mans. Wie Alonso nach dem Rennen gesagt hat, dieses Rennen sucht sich seinen Sieger aus. Toyota hat das mehrfach ja schon am eigenen Leib auch bitter erfahren müssen. Und gut, diesmal ist der Sieg in der Familie geblieben, aber dieser Le Mans-Fluch hat in irgendeiner Form dann doch wieder zugeschlagen.
Ja, für Fernando Alonso sind wir gespannt, wie es da weitergeht in Sachen Langstreckenmeisterschaft, wenn überhaupt. Sein Engagement bei Toyota endete ja mit dem Rennen in Le Mans. Für ihn kommt Brandon Hartley ins Team. Also da bleibt es auch irgendwie in einer Art Formel-1-Historie. Schauen wir mal in die LMP2. Da konnte das Team rund um André Negrau, Nicolas Lapierre und Pierre Thirier gewinnen im 36er Alpine. Wie hat dir das LMP2-Rennen gefallen? Was da ist es da zu dem Sieger gekommen, den du auch erwartet hattest vorher?
Ja, sagen wir mal, sie waren bei den Mitfavoriten dabei, Signatec Alpine. Was jetzt mich verwundert hat, ist, dass zwei Autos da so wegfahren konnten. Also einmal Signatec Alpine und zum anderen der Aurus 01 von G-Drive Racing. Prinzipiell auch dasselbe Auto, es handelt sich in beiden Fällen um Oreca 07. Nur der eine heißt Alpine und der andere heißt Aurus, aber es ist trotzdem dasselbe Auto. Ja, dass die beiden so wegfahren konnten von Beginn an, hat mich etwas erstaunt. Sie haben dann auch diesen Vorsprung, den sie gehabt haben, in den Safety-Car-Phasen halten können, weil sie immer einen Zug dann vor den anderen waren. Da hat dann G-Drive Racing irgendwann das Große losgezogen und hat einen Safety-Car-Zug erwischt, während Signatec Alpine einen dahinter stand. Und das hat eigentlich das Rennen da quasi schon entschieden gehabt, ja, bis dann irgendwann der Aurus nicht mehr anspringen wollte und dann ja, ein defekter Anlasser quasi dafür gesorgt hat, dass man das Rennen verloren hat. Auch das eigentlich typisch Le Mans. Und am Ende muss man halt immer noch sagen, da hat die beste Mannschaft gewonnen, die am schnellsten war und halt auch die Technik im Griff hatte. Das geht schon in Ordnung.
In der GTE Pro auch mit dem Ferrari-Team, bestehend aus Alessandro Pier Guidi, James Calado und Daniel Serra?
Ja, prinzipiell kann man sagen, natürlich verdienter Sieg. Sie waren bei den Besten dabei. Das Problem in der GTE Pro ist halt, wie das zustande gekommen ist. Und das ist diese ganze Diskussion, die wir in Le Mans schon seit Jahren führen mit den Safety Cars. Das Feld wird auseinandergerissen, einfach an einem Random-Punkt. Man muss sich vorstellen, es kommen drei Safety Cars an drei unterschiedlichen Punkten auf der Strecke raus. Dann schlupfen an dem einen Safety Car noch zwei Autos vorbei und das fängt den dritten in der Klasse ein. Und dieser dritte und alle, die dahinter sind, sind dann völlig gekniffen, weil diese anderen beiden sich noch dem Safety-Car-Zug von davor anschließen können und dann unterm Strich einen Vorsprung von 75 Sekunden gewinnen. Das war bekannt seit Jahren. Der ACO hat auch angekündigt, man will weniger Safety-Car-Phasen machen und stattdessen mehr auf Full-Course-Yellow setzen, also sprich die ganze Strecke auf 80 schalten. Quasi das, was in der Formel 1 das virtuelle Safety-Car ist, nur dass man dann hier wirklich im Begrenzer mit 80 km/h um die Strecke schleicht oder mit sogenannten Slow Zones, was ähnlich dem Code 60 ist auf der Nürburgring-Nordschleife, dass halt nur ein gewisser Teil der Strecke dann mit 80 km/h befahren werden darf. So hält man die Abstände eigentlich mal dann relativ konstant, zumindest solange dann die alle dieselbe Slow Zone erwischen. Ja, aber irgendwie, aus irgendeinem Grund hat man während des Rennens doch wieder auf Safety Car umgeschaltet. Man hat diese neue Philosophie in den ersten ungefähr 4 Stunden verfolgt, hat dort nur diese Slow Zones und Full Course Yellow gemacht. Dann aber ist man umgeschwenkt auf Safety Cars, aus irgendeinem Grund, der mir jetzt auch noch nicht bekannt ist, und hat das dann auch sehr exzessiv betrieben. Also wir hatten, glaube ich, 7 oder 8 Safety-Car-Phasen in diesem Rennen. Das ist sogar mehr als in den meisten vergangenen Jahren. Ja, und dann ist halt doch tatsächlich in dem Safety-Car kurz nach Mitternacht genau das passiert, was nicht passieren sollte, nämlich 2 Autos sind ein Safety-Car-Zug weitergekommen als alle anderen. Und diese alle anderen hatten quasi keine Chance mehr.
Muss man auf jeden Fall fürs nächste Jahr mal eine durchgängige Strategie wählen. Ich glaube, das wäre für alle das Beste, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da muss etwas gemacht werden. Und da wird jetzt auch noch mal von diversen GTE-Pro-Teams Druck gemacht auf den Veranstalter. Eigentlich wollte man es für dieses Jahr gelöst haben. Warum man von dieser Lösung abgeschwenkt ist, das entzieht sich momentan meiner Kenntnis. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, ob sich da die Streckenposten beschwert haben, dass sie bei Full Cross Yellow nicht vernünftig arbeiten konnten oder was auch immer. Das muss man dann tatsächlich die Rennleitung fragen, was dazu geführt hat, dass man von dieser ursprünglich kommunizierten Strategie dann doch abgewichen ist.
Ich weiß, man soll das Wort Tragödie nicht benutzen, unbedingt, wenn es nicht um sich was wirklich Schlimmes handelt, aber das Keating Ford GT-Team hat eine echte Tragödie in der GTM-Klasse erleben müssen. Das Team rund um Ben Keating, Jerome Blekemolen und Felipe Fraga, sensationeller Sieg, wie ich finde. Und auch die Freude bei dem Team war, also das kam von Herzen, ne? Während ich mir bei, wie gesagt, beim LMP1-Team von rund um Fernando Alonso gedacht habe, so, freuen die sich jetzt oder sind die nur müde oder haben die keinen Bock? Da flossen die Tränen, da haben sie sich in den Arm gelegen und am Ende ist es dann doch nichts mit dem Sieg geworden, Heiko.
Ja, da hat es jetzt eine Disqualifikation gegeben wegen einem 0,1 Liter zu großen Tank.
So.
Da kann man natürlich sich drüber streiten, ob das jetzt verhältnismäßig ist, das Team gleich auszuschließen. Aber man muss ganz klar sagen, ob ich jetzt 10 Liter oder 0,1 Liter über meiner festgelegten Tankgröße bin, geschummelt in dem Fall, selbst wenn es ein Versehen gewesen ist. Es ist ein Regelverstoß gewesen. Der Ford hat auch ein bisschen durch die Safety-Car-Phasen profitiert, hat aber meines Erachtens auch im Qualifying nicht die volle Performance gezeigt und damit so ein bisschen die BOP-Macher in die Irre geführt. Gut, das läuft mal alles unter Clever. Ob das jetzt wirklich mit der Disqualifikation verhältnismäßig ist, da kann man drüber streiten. Meines Erachtens ist es richtig, dass man dem Team den Sieg aberkennt, denn wer schummelt, das ist eine ganz klare Sache, das kann man dann nicht so stehen lassen. Zumindest mal nicht in Europa. In den USA sieht man das ja meistens ein bisschen anders. Aber gut, es ist natürlich eine schwierige Sache. Es ist auch sehr tragisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da böse Absicht hinter gewesen ist. Aber wenn ich um 0,1 aus dem Fenster draußen bin, dann bin ich halt draußen. Es gibt da draußen und drinnen und nichts dazwischen.
So ist es. Und deswegen gewinnt das Project One Porsche Team auf der 56 mit Jörg Bergmeister, Patrick Lindsay und Egidio Perfetti dann eben dieses Klassenrennen bei der GTE-M-Klasse, bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Vielleicht als Abschluss dann auf unseren kleinen Rückblick, Heiko. Wer hat dich positiv und wer negativ überrascht beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans?
Und positiv auf jeden Fall das SMP Racing Team zu nennen. Die haben einen riesen Schritt gegenüber dem letzten Jahr gemacht, hat sich bei den vorigen Rennen der WEC schon angedeutet, 6 Stunden von Spa. Und ja, eigentlich auch schon fast seit Fuji im letzten Jahr haben sie wirklich einen Schritt nach vorne gemacht mit dem Dallara BR1. Das auf jeden Fall mal positiv zu nennen. Ja, mal Negativüberraschungen, da müssten wir jetzt mal gerade kurz nachdenken. Auf jeden Fall Risikokompetitionen. Ein sehr, sehr erfolgreiches Team aus den USA, was eigentlich sich immer mit der Leistung von AF Corse in der GTE Pro messen konnte, stand irgendwie völlig neben sich. Schwer zu sagen, anders als Aston Martin und BMW können sie es nicht auf die BOP schieben. Da ist schlicht und einfach irgendetwas in den Teamabläufen, hat da nicht so ganz funktioniert. Die waren am ganzen Wochenende einfach nicht konkurrenzfähig. Das eigentlich, ja, wäre so für mich die negative Überraschung.
Okay, dann shiften wir unseren Fokus sozusagen und zwar auf die 24 Stunden am Nürburgring, ein prestigereiches 24-Stunden-Rennen hier bei uns im Land und die Vorfreude ist groß bei Fans und Veranstaltern, mehr als 200.000 Fans werden erwartet, das Logistische, was sie da leisten müssen, ist immens, denn vor 2 Wochen noch fand dort Rock am Ring statt und man musste da in Windeseile alle Campingplätze wieder herrichten, durch den Müll wegräumen, man musste die Curbs wieder anmalen, dass das alles auch wirklich präsentabel ist für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und das haben sie geschafft. Jetzt bald stehen die Qualifikationsläufe an und dann eben auch das Rennen am Samstag zu sehen live bei Nitro. Und Heiko, für dich die 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, was für einen Stellenwert haben die?
Es hat einen enorm hohen Stellenwert, gerade in Deutschland. Da sind wir wirklich, also da reden wir davon, dass wir da on par mit den 24 Stunden von Le Mans sind. Und wahrscheinlich auch dem gleichzeitig stattfindenden Formel-1-Rennen. Also gerade im deutschsprachigen Raum ist die Bedeutung dieses Rennens enorm. Enorm ist sie auch in Japan. Da hat das Rennen ebenfalls einen extrem hervorragenden Ruf und ist äußerst populär. So, im englischsprachigen Raum steht, glaube ich, wird es eine Stufe unter Le Mans angesiedelt. Was jetzt aus meiner Sicht nicht so ganz fair wäre, aber es ist erstmal ein Rennen, was in Deutschland stattfindet und auch lange Zeit jetzt für den deutschsprachigen Raum wurde der Fokus dort gesetzt. Und jetzt versucht man natürlich, das Rennen international auch weiter voranzutreiben. Also es ist regional sehr unterschiedlich, aber insgesamt ist der Stellenwert schwankt eher zwischen enorm hoch und sagen wir mal immer noch mittelmäßig
international gesehen. Ja, wenn jetzt jemand aus dem Le Mans-Rennen kommt und ja sich jetzt auf das Nürburgring-Rennen einschießen will, worauf müssen wir alle so ein bisschen achten, auch im Vergleich zu Le Mans vielleicht? Wenn jetzt jemand letzte Woche ganz zufällig bei Le Mans eingeschaltet hat und da hängen geblieben ist, wo unterscheidet sich das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu dem am Nürburgring?
Ja, das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Rennen. Also das sind zwei unterschiedliche Welten, wenn man so möchte. Zunächst einmal sind es andere Fahrzeuge, die zum Einsatz kommen. Also die Fahrzeuge, die am Nürburgring fahren, wären so gesehen noch langsamer als die GTE Am-Klasse in Le Mans. Aber für die Nürburgring-Nordschleife sind diese GT3-Fahrzeuge fast schon wieder zu schnell. So sieht es zumindest die FIA mit dem Ableger DMSB. Und deshalb haben wir da diese Restriktordiskussion am Saisonbeginn gehabt. Die GT3-Klasse, also das ist eigentlich eine Klasse, die sich an Amateure ursprünglich mal gerichtet hat, die allerdings mittlerweile auch für sehr hochkarätige Profirennen sorgt. Und die stellt da halt die Top-Klasse am Nürburgring, während sie in anderen Rennserien, sagen wir mal, die IMSA die kleinste Klasse ist. Jetzt haben wir am Nürburgring erst einmal eine gänzlich andere Strecke als in Le Mans. Fahrerisch 100-mal schwerer, deshalb fährt man am Nürburgring auch meistens mit 4 Fahrern und nicht mit 3 wie in Le Mans. Was natürlich noch hinzukommt, ist die Tatsache, dass das Wetter in der Eifel noch eine Ecke unberechenbarer ist als in Le Mans, selbst noch im Juni, wobei es da dieses Jahr relativ gut aussieht bislang. Und natürlich dann der Verkehr spielt nochmal eine größere Rolle. Da ist es eigentlich dann fast so für die schnellsten Piloten wie in Le Mans. Nur, dass man natürlich auf der Nürburgring-Nordschleife wesentlich schlechter überholen kann. Und da kommt es dann wesentlich öfter zu kritischen Szenen. Ganz einfach, weil halt nicht der Platz da ist, wie auf einer Hünor-Dia-Geraden.
In diesem Jahr, wer ist für dich Favorit?
Ja, das ist immer die Frage, die man nicht beantworten kann bei diesen modernen GT-Rennen. Es hängt natürlich von der Balance of Performance ab. Wer hat diesmal das Glück gehabt, dass die BOP vielleicht das eigene Auto um 0,5 Sekunden auf die Runde schneller macht. Mhm. Derjenige wird am Ende vorne sein, sofern er ohne Fehler durchkommt. Natürlich ist als Topfavorit der amtierende Titelverteidiger zu sehen, Mantai Racing mit dem Porsche. Hat es ein bisschen BOP-Hickhack gegeben. Man hat Porsche nach dem Sieg im letzten Jahr mehrfach noch mehr Kilos eingebracht. Ins Auto reingeladen, dass das Auto schwerer wurde. Dann kam Porsche jetzt mit diesem neuen Modell des 911 GT3 R. Das hat dann vor allem im Regen richtig zugeschlagen. Dann hat man den wieder Kilos reingepackt, hat beim Quali-Rennen dann aber gemerkt, oh, das sind vielleicht doch zu viele, weil da Porsche plötzlich unter ferner Liefen waren. Jetzt haben sie die Kilos wieder rausgekriegt. Also das ist ein ziemliches Hin und Her da gewesen, rund um diesen neuen Porsche 911 GT3 R. Und deshalb muss man mal sehen, ob das von der Balance of Performance hinkommt. Ansonsten natürlich diese 4 deutschen Hersteller, Audi, BMW, Mercedes, AMG und Porsche, sind immer in der Favoritenrolle. Der Rest ist dann halt eher so die Exotenschiene. Das wäre eine Überraschung, wenn sie es schaffen. Wäre aber natürlich mal eine nette Abwechslung zu den vielen deutschen Siegern in den letzten Jahren.
Vielleicht, wenn jemand jetzt gerade überlegt, was ist Balance of Performance, BOP? Kannst du das kurz erklären?
Ja, also die Balance of Performance ist schlicht und einfach dafür da, diese grundverschiedenen Fahrzeuge auf ein Niveau zu bringen. Also wir reden ja hier zum Beispiel von einem reinrassigen Sportwagen wie dem Audi R8, der irgendwie mit einem Fahrzeug wie dem Nissan GT-R gebalanced werden muss oder dem BMW M6. Das sind ja völlig unterschiedliche Fahrzeugkategorien. Wir haben hier einen Supersportwagen, dann haben wir hier einen Gran Turismo, der 2 Tonnen in der Realität auf die oder in der Straßenversion halt auf die Waage bringt. Und dann haben wir hier halt dieses ja fast schon eine Limousine, die allerdings sehr sportlich angehaucht ist. Das alles wird dann in eine Rennversion gebracht und diese grundverschiedenen Konzepte müssen alle irgendwie auf ein Niveau gebracht werden. Das hat man früher mit sogenannten Waivern gemacht, hier eine Ausnahmegenehmigung und dann da. Und das hat aber irgendwann so überhand genommen, dass man sich gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so, wir bringen diese Autos alle in ein Performance-Fenster, nennen das Balance of Performance und gleichen sie so aneinander an. Das beschert uns diese super engen Rennen, sorgt aber natürlich auch dafür, dass diese 24-Stunden-Rennen reine Sprintrennen sind und diese Langstreckenfaktoren von früher kaum noch eine Rolle spielen.
Okay, das war verständlich, auch für mich. Wer, oder anders gefragt, und damit kommen wir auch schon langsam zu unserem Ende hier, aber gleich danach ein Interview, Exklusivinterview mit Dirk Adorf, der für Nitro natürlich am Mikrofon sitzen wird, dort in der Kommentatorenkabine zu hören sein wird, aber auch als rasender Reporter auf dem Ring. Das wird sehr, sehr spannend, oder war auch in den letzten Jahren schon sehr spannend. Mit dem sprechen wir gleich noch. Heiko, gibt es so Geheimtipps, also Teams oder Fahrer oder wie auch immer, worauf wir so ein bisschen achten sollten? So, du bist ja tiefer drin, aber gibt es sowas, wo du sagst, so, da müsst ihr mal hingucken, wenn die unterwegs sind, wenn die gezeigt werden?
Also es gibt zwei Fahrzeuge, die für mich den Status eines Geheimfavoriten haben. Das eine ist der Nissan von Kondo Racing mit der Startnummer 45. Der hat nämlich diese unglaublichen Yokohama-Reifen, die beim 24-Stunden-Qualifikationsrennen eine unglaubliche Performance gezeigt haben, gerade auf dem Walkenhorst BMW, aber eben auch auf diesem Nissan. Der ist zwar unter ferner Liefen gefahren, aber die Sektorzeiten, wenn man die zusammenrechnet, dann war das das zweitschnellste Auto im Feld. Das ist auf jeden Fall ein Überraschungskandidat, der für mich im Moment sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Und der andere ist der Ferrari von Octane 126. Das ist ein Fahrzeug, was bislang in der SPX-Kategorie gefahren ist, weil man dort ein neues Aero-Kit für die Saison 2020 herausfahren will, für den Ferrari 488. Der ist allerdings dort enorm gute Rundenzeiten gefahren. Auch da so ein ähnlicher Fall. Er war im Gesamtklassement nicht gerade weit vorne zu finden, aber wenn man die Sektorzeiten zusammenrechnet, kommt er auf unglaublich gute Zeiten. Trotz allem fährt der jetzt wieder mit dem aktuellen Aero-Kit und da fehlt so ein bisschen die Erfahrung. Deshalb auch hier so ein Fahrzeug, da sollte man mal ein Auge drauf werfen. Das ist eine kleine Wundertüte für dieses Rennen.
Okay. Wenn wir es nicht bei Nitro Live im Fernsehen schauen können, dann doch sicher auf dem Motorsport Network Germany lesend, oder? Was habt ihr so vor am Wochenende?
Ja, ganz richtig. Also wir haben das volle Programm, einen Livestream. Wir bieten natürlich einen Live-Ticker an. Und wir werden natürlich auch mit News rund um das Geschehen alles informieren. Also da gibt es dann das volle Programm. Wir sind da mit mehreren Leuten vor Ort, werden da Informationen aus erster Hand liefern. Ja, und freuen uns natürlich alle richtig drauf.
Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und sprechen drüber, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Schaut das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ja, entweder im Fernsehen, aber eben auch bei unseren Kollegen vom Motorsport Network Germany auf motorsporttotal.com und de.motorsport.com. Dort werdet ihr informiert, 24 Stunden lang und noch drüber hinaus, davor, danach. Ihr kennt das Spiel, ja. Jeden Tag sollte man diesen Live-Ticker überall auf den Portalen lesen und informiert sein in Sachen Motorsport. Nirgendwo gibt es mehr, nirgendwo gibt es bessere Informationen als auf diesen beiden Portalen. Vielen Dank, Heiko, dass du dir spontan die Zeit genommen hast, mit mir auf oder einmal zurückzublicken auf Le Mans und natürlich vorauszublicken auf den Nürburgring. Danke dir.
Ja, danke dir auch und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, aber ihr bleibt jetzt dran, denn nach einer kurzen Pause gibt es hier bei unserer kleinen Starting Grid Exkursion das Interview mit Dirk Adorf. Er wird nicht nur für Nitro am Mikrofon sitzen, sondern auch im Auto sitzen und am Mikrofon sitzen. Also das alles und noch eine weitere Sicht aus Fahrerperspektive auf die 24 Stunden vom Nürburgring gibt's gleich hier auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wir sind zurück in unserer kleinen Starting Grid Exkursion, der Vorberichterstattung auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und jetzt freue ich mich, jemanden am Telefon zu haben. Ach so, mein Name immer noch Kevin Scheuren, natürlich, klar. Jemanden am Telefon zu haben, der nicht nur für den wunderbaren Fernsehsender Nitro am Mikrofon sitzen wird, sondern auch aus dem Auto heraus als Experte fungieren wird, denn er startet für das Pixum Team Adrenalin Motorsport. Ich freue mich sehr, Dirk Adorf begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Adorf.
Ja, hallo zusammen.
Erstmal zu Ihnen. Also sicherlich viele Motorsportfans kennen Sie, aber die, die Sie nicht kennen, in Kurzfassung, was hat Sie zum Motorsport getrieben und warum so lange in Ihrem ganzen wunderbaren Leben?
Also zunächst mal ist mein Motorsport der Du, ich bin der Dirk.
Okay.
Und was hat mich dazu getrieben? Ganz kurz, ich hatte früher die Kohle für Kartfahren und Formelsport, bin erst mit 21 eingestiegen im Tourenwagensport. Das war allerdings dann schon 1991 mit dem 100 PS Citroen AX. Das war damals das einzig bezahlbare Fahrzeug, damit aber sehr flott unterwegs und habe damit international eigentlich glänzen können und dann 1992 mit meinem damaligen Teamkollegen Guido Tierfeller auch direkt das erste Mal die VLN gewinnen können. Und die VLN hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Insgesamt, jetzt muss ich überlegen, doch dreimal die VLN gewonnen im Gesamt. Und mittlerweile 55 Klassensiege, wie ich mal gelesen habe. Und irgendwann war es dann so, dass von kleineren Autos ging es immer weiter hoch mit der PS-Zahl über die Deutsch-Tourenwagen-Challenge, die es damals gab, die zweite Bundesliga des Motorsports damals, ging es in die V8 Star rein. Von der V8 da ging es dann mit schnelleren Fahrzeugen über 500 PS auf die Nordschleife und irgendwann wurde dann aus dem V8 da ein Lamborghini Gallardo, den wir mit Rädern Motorsport gemacht hatten. Wenn ich sage wir, war das der Hermann Tieke und ich. Und aus dem Gallardo, nachdem der abgebrannt ist, wurde es dann ein Ford GT. Und damit haben wir 2009 mal 24-Stunden-Rennen Pole Position fahren können und die erste Stunde uns einen Superfight in Bandai liefern können mit dem Marc Lieb. Und das war für mich die Eintrittskarte bei BMW Motorsport. Seitdem bin ich Werksfahrer bei BMW und aus Räder Motorsport wurde dann im Verlauf Bandai. Die haben ja Bandai mehr oder weniger übernommen, beziehungsweise weil es ja ein Prozess, den der Olaf Mantel angestoßen hat. Ja, und somit ist aus Rädermotorsport was geworden, was ordentlich ist. Und aus dem Adolf auch, weil er immer noch bei BMW ist.
Wunderbar. Was ist für dich die Faszination am Nürburgring, Dirk?
Ja, es ist einfach, für mich ist es ein bisschen schwierig sogar. Es ist für mich eigentlich so die Haus- und Hofstrecke. Es war für mich die Strecke, wo ich sonntags im Touristenverkehr gefahren bin, wann immer ich die Möglichkeit hatte. Das war für mich die einzige Rennstrecke, die ich wirklich kannte und gefahren bin und bin dann wohl mit dem Schwierigsten, habe mit dem Schwierigsten angefangen, was es überhaupt gab und habe die Strecke lieben gelernt. Ich habe die Achtung aber nie verloren, weil ich da viele Autos verspottet habe und die Leitplanke ging sehr gefräßig auf der Nordschleife. Aber habe den Respekt wirklich nie verloren und war so ein Ort, wo ich einfach super gerne hingefahren bin. Ich selbst komme aus dem Westerwald, das ist sehr ähnlich wie hier in der Eifel, wie in Adenau, nur auf der anderen Rheinseite. Und wir haben keinen Nürburgring, aber ansonsten die Topografie kam mir sehr ähnlich vor. Ja, war einfach eine Faszination. Und dann ging es plötzlich bei mir halt auch in Sprintserien rein. Und egal, wo wir gefahren sind, ob das in Macau war, ob das in, keine Ahnung, weltweit auf irgendwelche Rennstrecken waren immer so Kurven, wo ich sagte, ja, die Erde ist sehr Kurve auf der Nürburgring-Nordschleife. Also ich sag mal so, wer die Nordschleife drauf hat, fühlt sich auf jeder Rennstrecke der Welt wohl.
du bist ja viele verschiedene 24-Stunden-Rennen gefahren. Unter anderem auch in Spa ist ja für viele auch so eine Sehnsuchtsrennstrecke. Was unterscheidet diese verschiedenen 24-Stunden-Rennen? Jetzt kommen wir so ein bisschen auch auf das, was ein Fahrer leisten muss. Wie unterscheidet sich der Nürburgring von Spa, von anderen Strecken, die du so gefahren bist?
Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das 24-Stunden-Rennen Nürburgring zu fahren, ist für den Fahrer vielleicht sogar ein bisschen entspannter als das 24-Stunden-Rennen im Spa. In Spa fährst du grundsätzlich mit drei Piloten. Du hast keine so langen Geraden, wo du mal durchschnaufen kannst. Du bist noch ein Stück weit mehr gefordert. Und ist für viele jetzt vielleicht eigentlich unglaublich, dass ich das sage, aber es ist in der Tat so, auf der Nordschleife, da hast du wirklich auch mal die Gelegenheit, ein Stück weit wieder runterzukommen. Auf der Dettinger Höhe kannst du nicht mehr wie Vollgas geben und du kannst auch deinen Puls mal runterkriegen, wenn du da irgendwo 270 oder noch schneller fährst. Und das hast du in Spa weniger. In Spa hast du schon mehr den Charakter der Sprintstrecke, auch wenn es eine lange und auch eine wunderschöne Strecke ist, keine Frage. Aber die Nürburgring-Nordschleife ist da nochmal ein bisschen anders. Du hast halt nur den großen, das, wo man aufpassen muss, warum ich auch das den Stellenwert 24 Stunden in Nürburgring höher setze als den von Spa, ist, dass du wirklich keine Auslaufzonen hast. Du hast keinen Platz für Fehler und du musst einfach klar sein im Kopf, du darfst an nichts anderes denken, du musst voll fokussiert sein und das über die komplette Distanzlänge deines Spins oder kann ja auch ein Doppelspin sein. Und das ist die große Herausforderung. Sich nicht ablenken zu lassen von anderen, sich nicht blenden zu lassen von den riesen Scheinwerfern, die man vielleicht im Rückspiegel sieht, sondern eindeutig seine Linie zu fahren, nicht über 100% zu gehen, aber nicht auch weit davon weg und dennoch keine Fehler zu machen.
Was ist deine Lieblingspassage auf der Nordschleife?
Also eigentlich, wenn du an der Hohen Acht bist, von der Hohen Acht, Wippermann, Eschbach, bis in die Einfahrt Brünnchen, die Stelle liebe ich.
Wie bereitest du dich vor auf dieses 24 Stunden? Du bist ja jetzt schon im Nürburgring, wir erreichen dich ja schon vor Ort.
Genau.
Was ist die Vorbereitung, die du jetzt erstmal als Fahrer ableisten musst die nächsten Tage?
Also dazu muss man sagen, ich bin nach wie vor BMW-Werksfahrer und bin ein sehr sportlicher Mensch, auch wenn ich schon fast 50 werde. Aber für mich entscheidend ist Ausdauer. Von daher gehe ich unheimlich gerne laufen oder fahre Fahrrad. Und ich glaube, ich bin ein sehr zufriedener Mensch. Von daher lasse ich den Druck nicht an mich ran. Also es ist wirklich eine riesen Kopfsache. Wir arbeiten gerade bei BMW. Ich bin ja bei BMW auch zuständig für den BMW-Nachwuchs. Da bin ich der Mentor des BMW-Junior-Teams seit 8 Jahren. Da arbeiten wir viel mit Formula Medizin zusammen, mit Doc Ciccarelli in Italien. Und da wird sehr viel auf der mentalen Seite gearbeitet. Und das ist schon irre, was man gerade aus seinem Hirn rausholen kann und was man dem Körper dafür Gutes tun kann. Also was man mitbringen sollte, ist eine gesunde Ausdauer. Man sollte hitzebeständig sein. Das habe ich früher gemacht in der Sauna mit einem Fahrrad drinne. Und die Fähigkeit, sich zu konzentrieren.
Wie erlebst du die jungen Fahrer jetzt aktuell, so kurz bevor es dann auch losgeht, wenn es dann jetzt auch zum Wochenende geht und zum Renntag, zu den beiden Renntagen quasi selber? Wie viel Arbeit leistest du da dann noch für die jungen Fahrer, die vielleicht ein bisschen nervöser sind, die vielleicht mal vielleicht auch übers Ziel hinausschießen, wenn sie aus ihrem Stint kommen? Redest du dann auch mal mit denen und sagst ihnen, du, pass auf, oder lässt man die dann lieber in Ruhe und wartet damit bis nach dem Rennen oder hofft dann, dass sie im nächsten Stint dann halt ein bisschen ruhiger zu Werke gehen?
Also in diesem Jahr fahre ich mit sehr erfahrenen Piloten zusammen und unsere BMW Junioren, die sind leider am Wochenende anderweitig im Einsatz, fahren in Italien ein Rennen. Also ich fahre nicht mit einem unserer Junioren zusammen, aber habe ich schon gemacht, von daher kann ich die Frage dann auch beantworten.
Ja.
Also die Aufregung ist natürlich bei einem jungen Fahrer höher, keine Frage. Und das Wichtigste ist eigentlich, keinen Fehler zu machen. Man muss sich davon befreien, unbedingt das Schnellste auf einem Auto sein zu müssen. Das ist ja viele, was viele glauben, erstmal seinen Teamkollegen zu bügeln, im Grund und Boden zu fahren. der Schnellste auf dem Auto zu sein. Das ist mit Sicherheit kein Nachteil, wenn man es wirklich sein sollte und das ohne Risiko machen kann. Aber wenn man Risiko geht und verschrottet ein Auto im freien Training, dann hat man sich vielleicht sogar seine Karriere kaputt gemacht, weil es bringt nichts, da als Egoist aufzutreten. Ein 24-Stunden-Rennen ist ein Teamsport und zu einem Teamsport, da ist man wirklich nur so gut wie das schwächste Glied. Ja, und da müssen alle funktionieren. Es spielt keine Rolle, wer es ist. Es darf keiner einen Fehler machen. Und wenn du es schaffst, mit den Fahrern, mit dem Team, einfach keinen Fehler zu machen während dem gesamten Rennen, dann bist du ganz weit vorne. Ja, das ist ja, du kannst ja auch die Uhr aus dem Leib fahren und eine schnellste Runde nach der anderen fahren und holst dir aber eine 8-Minuten-Strafe ab. Dann kannst du so schnell fahren, wie du willst, die wirst du nicht wieder reinholen.
Das ist wahr, das stimmt. Aber ja, gut, dass es dann so erfahrene Fahrer wie dich gibt, die dann vielleicht auch mal dieses kleine Feedback geben können. Wo siehst du dein Team, mit dem du startest? Wir können ja mal über deine Kollegen sprechen. Philipp Leisen ist dabei, Danny Brink ist dabei, Christopher Rink ist dabei und du halt für das Pixum-Team Adrenalin Motorsport. Wo siehst du euch in diesem Jahr? Was ist dein Gefühl vor dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring?
Also, ich habe immer, wenn ich hier hinkomme, ein sehr gutes Gefühl. Weil es ist für mich eine irre Freude, das Rennen bestreiten zu dürfen. Und da bin ich einfach nur froh, dass ich zwei so erfahrene Teamkollegen habe, die die Langstreckenmeisterschaft 2018 gewonnen haben. Das heißt, alle drei, Ring-Ring-Leisen, die wissen sehr genau, wie man Langstreckenrennen zu fahren hat. Die haben ja auch schon 24-Stunden-Rennen gefahren. Sie kennen vielleicht das Auto noch nicht so gut, den BMW M4 GT4, weil sie sonst eher mit einem leistungsschwächeren Fahrzeug unterwegs sind, aber da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Man gewöhnt sich an nichts schneller als an Leistung. Das ist so. Beim ersten Mal fährst du aus der Boxengasse raus und hast, keine Ahnung, 470 PS im Auto und drückst drauf und denkst, holla, die Waldfee, hier geht's aber richtig ab. Aber schon Ende der zweiten, dritten Kurve, dann fängst du als Rennfahrer an, egal wie viel PS du hast, und denkst, ach, hier könnte aber noch ein Hauch besser gehen aus der Ecke raus. Also von daher, da mache ich mir keinen Kopf. Es sind super erfahrene Leute und man muss dazu sagen, eigentlich bin ich ja dieses Jahr ein bisschen ein Klotz am Bein für die Jungs. Warum? Weil ich eben aus dem Auto kommentiere werde für Nitro. Das heißt, es wird ein zusätzlicher Boxenstopp oder zwei zusätzliche Boxenstopps werden dadurch fällig, weil ich nicht die ganze Zeit im Auto sitzen kann. Und ich habe nur einen kleinen Anteil an dem, was gefahren wird. Und von daher muss ich mich eigentlich entschuldigen, weil die Jungs, die sind garantiert in der Lage, um den Klassensieg mitzufahren. Und ich sag mal, das sollte auch unser Ziel sein, auch wenn ich zwei Boxenstops zuständig sein werde, die normal nicht nötig wären.
Ja, seit 2016 bist du ja für Nitro am Start beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Wie muss man sich das vorstellen, so als jemand, der das nicht professionell macht, wenn du dann den rasenden Reporter für Nitro machst? Also bist da ja auch jede Menge im Einsatz, auch in der Kommentatorenkabine logischerweise. Ist das dann wie Boxenfunk, wenn du dann deine Runde fährst für Nitro? Oder ist das, also stört dich das? Ist das, musst du da auch nochmal von deinem Kopf her was anders machen, wenn du das machst, aus dem Auto heraus?
Auf jeden Fall. Also, das muss man sich vorstellen. Wir haben die Nürburgring-Nordschleife, eine Runde wird dauern irgendwo, sagen wir mal, wir nehmen einfach mal platt 9 Minuten. Mhm. Ich sitze Auto wird irgendwann angesprochen, das ist genau, als wenn man Ingenieur mich ansprechen würde, nur das ist halt mein Kollege, mein Kommentator-Kollege, der mich dann anspricht, der Roland Hofmann oder der gerade auch am Mikrofon sitzt. Die sprechen dann mich irgendwann an und sagen, so, hallo dir, kannst du mich hören? Wir sind live drauf, Nitro, und dann nehmen wir uns doch mal mit. So, ab dem Moment bin ich derjenige, der 9 Minuten am Stück quasi reden muss. Ich muss mich natürlich darauf konzentrieren, was ich da sage, damit ich keinen Quatsch erzähle. Dann muss ich darauf aufpassen, dass ich nicht zu sehr fluche im Auto, weil Rennfahrer, die fluchen schon ordentlich und das ist nicht jugendfrei, was man da raushaut, weil man voller Adrenalin steckt. Das heißt also, du musst aufpassen auf deine Wortwahl. Dann musst du natürlich noch aufpassen, dass du schnell bist, dass du keinen Fehler machst beim Überholen, aber auch wenn dich jemand von den GT3-Fahrzeugen überrundet. Und die Besonderheit ist noch, dass der Funk nur 30 Sekunden geöffnet werden kann. Das heißt, du drückst quasi den Funkknopf und nach maximal 30 Sekunden musst du einmal loslassen, wieder neu drücken, um die Leitung wieder neu aufzubauen. Ja, und dann nimmst du quasi alle Zuschauer eine Runde lang mit. Das ist eine irre Nummer. Die machen wir jetzt das dritte Mal. Und die kommt so gut an. Das ist echt unfassbar. Nach dem ersten Mal, wo wir das gemacht haben, das konnten die Leute ja gar nicht glauben. Da hast du auch einen geschlossenen Engel, den ich sonst auch immer fahre. Und haben die gesagt, das hast du nie im Leben live gesprochen. Und dann haben wir gesagt, doch. Und deshalb haben wir jetzt seit letztem Jahr trage ich bei diesem Rennen einen offenen Helm, damit man auch sieht, dass ich derjenige bin, der da rumquatscht.
Aber ich finde das auch cool. Also, weil wann kommst du näher da dran, auch als Zuschauer, wenn du vor dem Fernseher sitzt, dass wenn du jemanden hast, der das wirklich auch gerade fährt, ist die größte Angst, die du dann hast, jetzt bloß keinen Unfall zu bauen? Ich meine, das war ja auch mal eine Premiere, oder?
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Also bislang hat es ja gut gegangen. Nee, also du denkst ja, wenn du Autorennen fährst, darfst du nicht drüber nachdenken, was ist, wenn ich einen Unfall mache. Dann bist du langsam und dann musst du aufhören. Ja, also auch vor allen Dingen, wenn du Angst bekommst. Wo gehobelt wird, soll ich spielen. Und ja, wäre eine Premiere, wenn das mal in die Hose geht, aber sicherlich keine schöne. Aber mal beim Teufel nicht an der Wand, das kriegen wir schon wieder hin. Aber es ist halt eine Riesennummer. Ich glaube total. Einfach, der Mehrwert ist das, oder das, was wir versuchen, damit rüberzubringen von Nitro-Seite aus, ist, dass wir wirklich versuchen, den Zuschauer so nah wie möglich mitzunehmen und quasi einzuladen, auf der Beifahrerseite Platz zu nehmen. Wir werden noch mit einer Visor-Cam arbeiten, das heißt, das ist eine Helmkamera. Dann guckst du zu Hause vom Sofa aus genau dahin, wo ich selbst hingucke, in den Spiegel, auf die Knöpfe, auf die Tastatur, auf dein Dach. Also ist schon eine krasse Nummer. Da sind wir auch alle stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben und dass es bislang so gut gegangen ist.
Ey, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich werde es mir auch bei Nitro anschauen in diesem Jahr tatsächlich, kann ich vor Ort sein und werde mir dann auch deine Stints aus dem Auto, glaube ich, ganz genau anschauen und mal sehen, wie du das machst. Die Fans am Nürburgring sind ja auch immer ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema und ich bin unheimlich gerne am Nürburgring. Ich gehe so weit, dass ich sage, ich liebe den Nürburgring. Also war vor 2 Wochen noch bei Rock am Ring. Ne? Also allein erstmal diese ganze logistische Arbeit, die da jetzt auf die zugekommen ist. Ne? Von einem Musikfestival hin zu einem Motorsportfestival eigentlich. Das Ganze so umzubauen, aufzuräumen und wieder hinzustellen, dass dann unglaublich viele Motorsportfans vor Ort sein können und ein geiles Wochenende erleben können. Ich habe in einem Interview gelesen, auch in einem Auto ist der Grillgeruch nicht auszublenden.
Ja? Ist so. Das ist wirklich so. Also zunächst mal, da muss man schon sagen, das ist ein logistischer Kraftakt, der hier betrieben wird. Das sind 2 Großveranstaltungen und ich selbst bin gestern hier hochgekommen auf den Nürburgring. Du hast nichts mehr davon gesehen, dass es hier nach Rock am Ring sieht ja nicht unbedingt so aus, als ob die Bude frisch gekehrt wäre, sondern ganz im Gegenteil. Dass hier alles wirklich wieder tipptopp auf Vordermann gebracht wurde und alles gerüstet ist für die nächste Großveranstaltung. Das Schöne ist, dass hier oben am Nürburgring ist ja eine Riesenparty. Es ist eine Riesenparty und selbst derjenige, der vielleicht sonst keine Berührungspunkte mit dem Motorsport hatte, hier bekommst du sie quasi eingehaucht, während du rund um 25 Kilometer wirklich eine irre Party hast. Hier sind super Leute. Motorsport ist sehr friedlich, was ich immer sehr schön finde. Also das ist nicht mehr am Fußball, dass nicht da noch auf die Mütze gehauen wird, sondern es ist ein friedliches Miteinander. Ja, und das ist ein schöner Mix aus Adrenalin, Power und Party.
Ja, und bei schönem Wetter ist der Nürburgring einfach wahnsinnig toll. Also auch bei schlechtem Wetter tatsächlich hat der Nürburgring seinen Charme. Ich könnte jetzt auch weiter unser Loblied auf den Nürburgring singen, aber wir beenden vielleicht das Ganze. Mit deiner Einschätzung, wer denn deiner Meinung nach die 24 Stunden vom Nürburgring gewinnen kann? Wen siehst du ganz vorne am Ende?
Ja, also es wird eine enge Kiste werden, dafür sorgt die BOP. Und ich habe mich schon festgelegt, ich habe gesagt, wenn es regnen sollte, sehe ich Porsche ganz weit vorne, weil die Kombination Porsche mit den Michelin-Reifen, Regenreifen extrem gut funktioniert, wie die Rennen im Vorfeld gezeigt haben. Sollte es trocken bleiben, dann sehe ich BMW ganz weit oben, weil sie im Vorfeld abgeliefert haben. Sie haben kein sogenanntes Sandbagging betrieben, also sprich, sie haben gezeigt, was sie können, sind dafür Gott sei Dank auch nicht bestraft worden, weil das gibt's ganz gerne. Wer im Vorfeld zu gut ist, wird bestraft fürs Rennen. Also mit Regen Porsche, ohne Regen BMW.
Ja, klares Statement von Dirk Adorf, der für Nitro ja quasi an den Start gehen wird, im Pixum-Team Adrenalin Motorsport, gemeinsam mit seinen Kollegen Philipp Leisen, Danny Brink, Christopher Rink und halt Dirk Adorf, der für Nitro als rasender Reporter im Einsatz sein wird. Wenn ihr bei Nitro die 24 Stunden am Nürburgring sehen wollt, dann könnt ihr das machen, und zwar beginnend mit dem Qualifying schon am Freitag, 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr überträgt Nitro erst die Zusammenfassungen vom Quali 1 und Quali 2 und dann das Top-Qualifying von 19 Uhr bis 19.40 Uhr live. Am Samstag könnt ihr euch, bevor es dann mit der Live-Übertragung losgeht, die tatsächlich 25 Stunden dauern wird, die Dokumentation, die 24 Stunden vom Nürburgring, die das größte Autorennen der Welt ansehen, um 13.45 Uhr. Und dann ab 14.40 Uhr ja, senden die Jungs bei Nitro live, und das Ganze geht dann bis Sonntag um 16 Uhr. Also wer die 24 Stunden am Nürburgring nicht vor Ort sehen kann, der schaut sie wirklich am besten bei Nitro. Vielen Dank, Dirk, dass du dir so spontan am Nürburgring noch die Zeit für mich genommen hast.
Sehr, sehr gerne, und ja, ein schönes Rennen für alle.
Ja, wünsche ich euch auch, und das war unsere kleine Starting Grid-Exkursion zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ihr Feedback dazu habt, gerne mit dem Hashtag Starting Grid MSP bei Twitter, Facebook, Instagram, und wir hören uns hier wieder, und zwar schon ganz bald auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich sage tschüss, bis dann.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.